Gebet. In dieser Themenreihe befinden wir uns. Das ist gerade unseres Oberthema, aber auch ein Aspekt, um dem es heute in der Predigt gehen soll, ist natürlich Ostern, was vor der Tür steht. Ich habe meine Predigt heute ein bisschen provokant genannt, Ostern mehr verstehen, Abraham und Isaak. Und das soll ein bisschen darum gehen, egal wie viel oder wie wenig wir in der Bibel lesen, und besonders das Neue Testament ist ja ganz wichtig für uns und ganz zentral mit der Person Jesus Christus, es ist trotzdem total hilfreich, auch immer wieder mal das Alte Testament aufzuschlagen, weil indem wir das Alte Testament lesen, erfahren wir eine viel, viel größere Tiefe und können manchmal vielleicht noch mehr verstehen, was Jesus getan hat, warum er gekommen ist, warum er so gehandelt hat, was er getan hat, was er eben getan hat. Und der Aspekt von Gebet, um den es heute auch in dieser Predigt geht, ist ein sehr, sehr praktischer, denn es geht um Anbetung. Ich weiß nicht, wenn ihr Anbetung denkt, dann denkt ihr bestimmt auch, so wie ich, als allererstes an Lieder, an die Lobpreiszeit, an gesungene Lieder, die wir singen zu Gott, um ihn zu loben, um ihn anzubeten. Aber ich glaube, die Bibel lehrt uns an vieler Stelle, dass Anbetung mehr ist als nur gesungene Worte. Dass uns diese Worte herausfordern, die wir oft singen, auch wirklich in der Praxis tätig zu werden und zu unseren Worten zu stehen und sie wahr zu machen. Wir singen oft in Liedern, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht fühlen, wirkst du Gott. Wir vertrauen ihm da. Oder wir singen herausfordernde Lieder, rufe du mich heraus, du darfst machen, was du willst mit mir. Oder sogar, du gibst und nimmst und wir wollen dich trotz alledem ehren und anbeten. Das spricht auch davon, dass es manchmal mehr ist als nur Worte und dass es manchmal gar nicht so leicht ist, solche Liedzeilen zu singen. Weil Anbetung ist mehr als nur Lieder und Worte zu singen, sondern Anbetung beginnt in unserer Praxis, in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, auch nach Worten zu handeln und danach zu leben. Ein großes Beispiel, was wir uns heute anschauen möchten aus dem Alten Testament, ist ja von Abraham und der Opferung seines Sohnes Isaak. Und es fordert uns heraus, neu zu überlegen, was bedeutet es, Gott ganz zu vertrauen? Und was bedeutet Anbetung wirklich mit unserem Leben? Und ich möchte lesen den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah. Und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Und da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Soweit Gottes Wort. Vielleicht gibt es keine andere Szene in der Bibel außer Golgatha selbst, die mit so herausfordernd und so ergreifend ist wie auch diese. Und keine auch klarere Vorschattung des Todes von Gottes einzigen geliebten Sohn Jesus Christus am Kreuz. Diese Geschichte ist wirklich harter Tobak. Eine ganz schön krasse Geschichte, oder? Und sie ist eine Geschichte, die Christen und ja Menschen weltweit herausfordert. Wie kann ein Gott so etwas fordern? Es ist schwer. Ich würde sagen, in Wirklichkeit hatte Gott keinerlei Absicht zuzulassen, dass Gott wirklich Abraham ausführt, was er gesagt hatte. Denn die Bibel spricht immer wieder ganz klar davon, dass Gott Menschenopfer ablehnt. Aber tatsächlich ist dieses Bild von Kinderopfern bei den Nachbarn Israels in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit ein Bestandteil von Religion. Bei den Ammonitern, bei den Moabitern, bei den Phöniziern, den Kanaanäern und in Ägypten gibt es nachgewiesenerweise in den damaligen Zeiten Menschenopferrituale. Aber die Bibel spricht an ganz einigen Stellen im Alten Testament davon, dass Kinderopfer nicht geduldet sind und hart verurteilt werden. Also diese Herausforderung, Isaak zu opfern, war wohl definitiv die härteste Probe, auf die ja Abrahams Glaube je gestellt wurde. Gott hatte doch eigentlich verheißen, und das ist die Herausforderung auch für uns, Gott hat doch ganz viele gute Verheißungen getroffen, ganz gut viele gute Verheißungen gemacht. Gott hatte gesagt, dass durch Isaak zahllose Nachkommen werden sollten. Dass durch Isaak die ganze Menschheit gesegnet werden sollte. Wir wissen nicht genau, wie alt Isaak zu diesem Zeitpunkt war. Er war vielleicht gar kein kleiner, ganz kleiner Junge mehr. Er könnte auch schon 20 gewesen sein. Er war vermutlich unverheiratet. Aber wie konnte denn diese Verheißung, dass die Nachkommen von Isaak ein Segen sein sollten, Segen haben sollten und weitergeben sollten, wahr werden, wenn jetzt hier die Herausforderung ist, ihn zu opfern, ihn hinzugeben? Das Neue Testament bringt es einmal auf den Punkt. Im Hebräerbrief lesen wir darüber. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Der ganze Segen, die Segenslinie? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt: Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen, schreibt der Hebräerbrief. Isaak, der war ja sowieso schon der Sohn der Verheißung. Abraham und Sarah waren schon über 90, als sie von Gott diesen leiblichen Sohn Isaak beschenkt bekommen haben. Und dieser soll nun als Opfer gebracht werden. Wenn wir drüber nachdenken, ja, was bedeutet es, den eigenen Sohn zu opfern? Und ich glaube, da sind wir schon im Kern von Anbetung und im Kern von Hingabe. Und hinter so einer krassen Herausforderung stand nicht, wie wir es vielleicht manchmal vermuten konnten, der Widersacher oder der Teufel, der dort herausforderte, sondern Gott ist derjenige, der hier Abraham herausfordert, aus dem Boot herauszutreten und Glauben zu wagen. Sein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Ich finde, Martin Luther hat es einmal gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wahrhaft patriarchalische Anfechtung, die die späteren nicht hätten ertragen können. Das, was Abraham hier erlebte. Gott spricht hier ganz unmittelbar, wie von Mensch zu Mensch, wie von Angesicht zu Angesicht mit Abraham. Und er sagt, nimm doch deinen Sohn. Eine geminderte Aufforderung, eine geminderte Befehl vielleicht. Aber Gott möchte, dass Abraham freiwillig bereit ist, dieses Opfer zu bringen. Gott spricht zu ihm, ich bitte dich, opfere deinen Sohn. Und diese ganze Schwere dieser Forderung wird eigentlich deutlich, wie wir dort lesen können, durch diese dreimalige Kennzeichnung von Isaak. Den einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Dieses ganz intime, herausfordernde, dieses, wo Gott Abraham herausfordert, ja, das, was ihm lieb und teuer ist, zu opfern. Auch das kann uns schon erinnern an den Garten Gethsemane. Wie Jesus vor Gott steht. Wie Gott Jesus bittet, sozusagen das größte Opfer zu bringen. Und was hat Jesus gesagt? Es geschehe nach deinem Willen. Völlige Anbetung und Hingabe. Und Abraham zieht los, 3 Tage ist unterwegs zum Land Moria. Das bedeutet so ungefähr wie um den Berg Moria herum. Und das ist der Ort, wo ja auch heute Jerusalem steht, wo der Tempel erbaut wurde an dieser Stelle. Gott fordert Opfer der Hingabe und Anbetung von Abraham. Und das geht ja bei Abraham schon ganz früh los. Als allererstes fordert Gott von Abraham, lasse deine Familie hinter dich und geh in ein fremdes Land, was ich dir zeigen werde. Und ich werde mit dir gehen und dich segnen. Also vorher hat sich Abraham von seiner Vergangenheit sozusagen verabschiedet, ist Gott vertraut und ihm gefolgt. Und für ihn ist jetzt dieser Punkt erreicht, wo er sich ja eigentlich auch von seiner Zukunft trennen sollte. Von dem, wo die Verheißung lag, dass durch Isaak eine große Nachkommenschaft geschehen sollte. Es ist irgendwie, als wenn Abraham vorne und hinten entwurzelnd dastehen würde. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Lied Blessed Be Your Name von Abraham gesungen sein könnte in der Bridge, wo es heißt, du gibst und du nimmst es wieder. Du gibst mir diesen geliebten, verheißenen Sohn und jetzt nimmst du es wieder. Und die Herausforderung ist, beten wir Gott trotzdem an, trotz allen Herausforderungen, die wir erleben. Hier ist eine Spannung für Abraham. Einerseits diese Verheißung von Gott zu sehen, zu haben, dass dieser Segen, diese Segenslinie durch Isaak passieren sollte. Und auf der anderen Seite diese Herausforderung, Isaak zu opfern. Und die große Herausforderung ist genau diese Spannung durchzuhalten. Eine Spannung, in der wir auch heute noch stehen. Uns an diesen Verheißungen Gottes festzuklammern. Auch wenn wir manchmal nicht sehen können, nicht spüren können, dass Gott gerade da ist und dass er handelt und dass er das Gute geschehen lassen wird. Die Prüfung ist, diese Spannung durchzuhalten. Tragen Gottes Zusagen? Abraham fehlte diese Einsicht. Er wusste nicht, wie Gott handeln wird. Er konnte Gottes Absicht noch nicht verstehen. Und trotzdem reagiert er kompromisslos, entschieden. Und Abraham nannte das, was passieren sollte, Anbetung. Als er loszieht, seine Sklaven hinter sich lässt und mit Isaak losgeht. Für Abraham ist das Opfer Anbetung. Martin Luther ist einer von den Theologen, der in der ganzen Geschichte es nicht ausgehalten hat, was dort wohl mit den Leuten passiert sein muss, was durch Abrahams Kopf ging. Und er hat einmal ja auch in der Predigt drüber nachdenken geschrieben, was könnte wohl Abraham durch den Kopf gegangen sein. Vielleicht war es wie folgendes, wie Martin Luther schreibt: Heute habe ich noch einen Sohn, morgen werde ich nichts haben als Asche. Wie lange aber dieselbe wird zerstreut liegen, weiß ich nicht. Das aber weiß ich, dass sie wieder lebendig würde, wie es geschehe, gleich noch in meinem Leben oder nach 1000 Jahren nach meinem Tod. Denn das Wort sagt, ich werde von diesem Isaak, der zu Asche werden soll, Nachkommen haben. Also eine Gedankenspirale, die sagt, was wäre, wenn ich jetzt wirklich meinen Sohn opfern müsste? Und auf dieser anderen Seite dieses vollkommene Vertrauen, dass Gott trotz einem Tod eine Wiederauferstehung möglich ist, selbst wenn Isaak schon 1000 Jahre lang Asche wäre. Wir wissen es nicht genau, das steht nicht in der Bibel, aber ja, was muss dort vorgegangen sein in dem Kopf? Isaak erwartet hier von seinem Vater eine Erklärung des ihm Unverständlichen. Abraham kann keine direkte Antwort geben und er sagt nur ausweichend, die ihn so ein bisschen an diese Lösung heranführt, dass Gott für das Opfer sorgen wird. Sie ist ganz dicht an der Lösung dran und doch voll schonender Liebe seinem Sohn gegenüber. Auch hier hat Luther weitergeschrieben und sagt, daran zweifle ich nicht, es wird der Vater seinem Sohne eine treffliche Rede getan haben, welcher Inhalt und Hauptstück vornehmlich gewesen sein wird, das Gebot Gottes und die Auferstehung von den Toten. Und dann wurde es ernst. Abraham machte ernst. Er streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Zu opfern. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Das ist eigentlich die einzige Stelle, wo wirklich viel gesprochen wird und ganz deutlich gesprochen wird. Ich kann mir vorstellen, der Rest der Szene ist oft auch schweigend gewesen. Und Abraham sprach, hier bin ich. Hier bin ich wirklich wahrhaftig an dem Moment, wo alles in meinem Leben irgendwie auf der Kippe zu sein scheint, auf dem Scheidepunkt meines Lebens. Hier bin ich voll und ganz da mit allem, was ich habe und was ich auch bereit bin zu opfern und zu geben für Gott. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Ein krasser Text, eine krasse Stelle, dass Abraham bereit ist, alles hinzugeben. Diese Verheißung, die auf seinem Sohn lag, abzugeben und trotzdem Gott zu vertrauen, dass er einen Weg haben wird. Dass Gott einen Weg hat, auch wenn Abraham ihn gerade nicht erkennt. Aber er gibt das Kostbarste, was er hat, hin, ist bereit, das Kostbarste zu opfern, seinen Sohn. Das Spannende ist, dass der Engel des Herrn nun zu ihm spricht. Am Anfang war es Gott, hier ist es der Engel des Herrn. Und viele Ausleger, ja, durch die Jahrhunderte hindurch, sind sich so, ja, Rätseln darüber, wie kann das sein, was hier steht. Weil der Engel spricht, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, den einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Warum steht hier mir, wenn es doch ein Engel ist, der hier spricht? Und für viele ist klar, dass auch an dieser Stelle vermutlich ein Bote des Herrn, auch damals im Alten Testament vielleicht schon Jesus Christus selber gewesen ist, der auch an so einer Stelle auftritt, wo die Trinität durchkommt, wo schon anklingt, das, was Jesus später einmal tun wird und noch weitergehen wird als Abraham. Jesus selbst ist das Opferlamm, was später ein für alle Mal geschlachtet wird. Er ist das Blut des Sohnes Gottes, der das Blut vergießt, um uns reinzumachen und das wegzunehmen, was zwischen uns und Gott steht. Kein alttestamentliches Opfer, kein Tieropfer kann das leisten, was Jesus Christus dann getan hat. Abraham hat diese Prüfung Gottes bestanden und hat diesen Widerspruch ausgehalten, auf der einen Seite diese Verheißung Gottes zu empfangen und auf der anderen Seite diese Verheißung in Frage gestellt zu sehen, als es nachher um alles ging, um das Leben seines Sohnes, auf dem alle Verheißung lag. Das Alte Testament spricht auch davon, dass es eigentlich nicht die Tiere oder diese Schlachtopfer sind, um die es Gott geht. In Psalm 51 lesen wir, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Oder auch bei Samuel lesen wir, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Und ganz treffend, was das bedeutet hat, was Jesus getan hat, als Vollbringung dessen, was Abraham nicht tun musste, lesen wir im Römerbrief. Gott selbst hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Und es geht weiter, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Also Gott hat das Kostbarste, was er hat, seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und auch das, was bedeutet das, wenn wir mit Gott sprechen und mit ihm reden, wenn wir beten, wenn Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat, wird er dann Nein sagen, wenn wir ihm um andere, viel kleinere Dinge bitten? Wenn er uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und seinen Sohn hingegeben hat, wird er uns nicht aus Liebe auch so viel anderes geben? Seinen eigenen Sohn. Jesus hat einmal darauf hingewiesen, nein, nicht Jesus, jemand hat mal darauf hingewiesen, dass Gott, indem er diesen Widder als Ersatz für Isaak gestellt hat, Abrahams Herz einen Schmerz ersparte, den er seinem eigenen Herzen nicht ersparte. Also Gott hat Abraham abgehalten, seinen Sohn hinzugeben, aber er hat sich selber nicht aufgehalten, sondern er hat selber wirklich seinen Sohn geopfert. Der Herr wird dafür sorgen. Der Herr sieht, das bedeutet dieser Ort, dieser Name von Gott, Yahweh, Jireh. Der Herr wird dafür sorgen. Und bei dem Namen versteht mein iPad immer Siri. Es gibt zwei herausragende Dinge in diesem Kapitel für Christus. Isaak ist das Erste. Es ist der einzige Sohn von dem Vater geliebt. Bereit auch, den Willen des Vaters zu tun. Sich ja zuzulassen, auch gebunden zu werden und auf den Opferaltar gelegt zu werden. Und bei Isaak ist es bildhaft, von den Toten zurückzukehren. Bei Jesus ist es leibhaftig, die Auferstehung von den Toten. Und der Widder ist das zweite Symbol, ein unschuldiges Opfer, das stellvertretend für jemand anderes starb. Ein Opfer, was vollständig für Gott verzehrt wurde. Und das war Jesus Christus selber an unserer Stelle. Das vollendete Opferlamm war Jesus Christus selbst. Ja, es ist gar nicht so leicht, bei dieser komplexen Geschichte ja auf alle Details, alle Punkte einzugehen. Da kann man immer nur in dieser kurzen Zeit an der Oberfläche kratzen. Die Frage ist, was macht diese Geschichte mit uns? Und das Erste ist auf jeden Fall, Gott fordert uns heraus, seinen Wegen zu vertrauen. Auch wenn wir nicht verstehen und noch nicht sehen, was er tun möchte. Er fordert uns heraus, nach seinem Wort zu handeln. Ihm zu vertrauen, dass er gut ist und dass er es gut meint mit uns. Er fordert uns heraus, uns ganz auf seine Verheißung zu stürzen und seine Verheißung ernst zu nehmen. Auch wenn wir unsere Umstände noch nicht zeigen, dass eine Lösung da ist, trotzdem im Vertrauen auf Gott den Schritt zu gehen, im Gehorsam. Diesen Schritt ist Abraham auch gegangen. Er wusste nicht, wie Gott das zu Ende führen würde, aber er ist gegangen. Gott prüft und fordert unseren Glauben heraus, damit er Tiefe gewinnen kann und reifen kann. Er fordert uns heraus, seine Verheißung zu lesen, zu bedeuten. Was bedeutet das wirklich für mein Leben? Wie kann ich das in meinem Leben in Anspruch nehmen? Und dem zu glauben, mehr als manchen Umständen, die vielleicht auf etwas anderes hindeuten. Und es fordert uns heraus, Gott anzubeten. Wir wollen jetzt gleich in eine Lobpreis- und Anbetungszeit gehen und Gott mit unseren Liedern ehren. Aber diese Geschichte fordert uns heraus, dass Anbetung mehr ist als eben diese gesungenen Lieder. Und dass es nicht bei Worten bleiben darf, sondern dass sie sich in der Praxis im Tun erweisen dürfen. Hast du das Gefühl, dass Gott von dir Opfer der Anbetung fordert? Ich glaube, ganz klar fordert Gott nicht, dass er Menschen Opfer möchte. Aber die Opfer, die er vielleicht von uns haben möchte, sind ja Dinge, die uns vielleicht auch sehr kostbar sind, nämlich Zeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Das Opfer, das Ansehen der eigenen Person aufzugeben, um Gottes Liebe weiterzugeben und von ihm weiterzusagen. Das Opfer, vielleicht mal belächelt zu werden oder ausgelacht zu werden. Das Opfer, einen Teil meiner Finanzen hinzugeben. Und vor allem das Opfer der Hingabe zu Menschen, um Menschen zu dienen und sie zu lieben. Was darf dich, was darf mich Anbetung kosten? Bei manchen ist es heute Morgen die angekratzte Stimme und trotzdem sagen, ich stehe auf und singe vollem Herzen für Gott. Und was ist es gerade bei dir und bei mir? Gerade wenn Gott unseren Blick hin auf Karfreitag und Ostern lenkt und wir am Beispiel von Jesus sehen dürfen, was wahre Hingabe bedeutet. Sogar sein eigenes Leben hinzugeben für jemand anderen. Und das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen und ich möchte uns noch einmal auf den Punkt gebracht zum Abschluss aus dem Römerbrief Kapitel 8 lesen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Er hat alles, das Kostbarste gegeben, Jesus am Kreuz. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben und mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit allem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns ihn anbeten.